Ja, herzlich willkommen. Ich lese aus Große Freiheit, ein Drehbuch von Thomas Reider und Sebastian Meise. Ich weiß nicht, wer den Film alles schon gesehen hat. Das ist jetzt das Originaldrehbuch. Manche Sachen ändern sich ja noch im Schnitt und so, aber... Ah, kommen da noch welche? Ah. ich sage vielleicht noch einmal kurz die Rahmenhandlung von dem Film. Es geht um den Protagonisten Hans, das spielt der Kollege Franz Rogowski, der in einem Zeitraum von 1945 bis 1969 immer wieder ins Gefängnis geschmissen wird, weil er Männer liebt. Und es gab den Paragraphen damals noch 175 im deutschen Strafgesetzbuch, worauf das hin strafbar war. Der Film spielt in drei Zeitebenen und er trifft auf drei verschiedene Figuren. Einmal Viktor, das spielt der Kollege Georg Friedrich. Viktor ist ein verurteilter Mörder, den trifft er immer wieder. Dann gibt es die Figur Oskar, das spielt der Kollege Thomas Prenn in den 50er Jahren. Das ist eigentlich sein Freund in der freien Welt gewesen, mit dem er dann zusammen eingesperrt wird. Und in den 60er Jahren trifft er auf Leo, einen Lehrer, das habe ich gespielt in dem Film. Und da entwickelt sich auch eine Romanze, Beziehung, Liebesgeschichte. Und die beiden sind ins Gefängnis gekommen, weil sie auf einer öffentlichen Toilette erwischt worden, wie sie sich näher gekommen sind. Und das ist auch die erste Szene von dem Film. Also ich fange jetzt direkt einfach mit der ersten Szene an. Szene 1, öffentliche Männertoilette. Stummes 16 mm Filmmaterial. Dazu das Rattern eines Projektors. Ein öffentliches Männerklo. Anfangs wirkt es wie auf einer ganz normalen Toilette, doch bald registrieren wir, dass die meisten Besucher länger bleiben, sich zum wiederholten Mal die Hände waschen und Blicke und Berührungen untereinander austauschen. Die Männer hier sind altmodisch gekleidet. Tweedstoffe, Hüte, biedere Krawatten, wenig buntes Gewand, eher erdige Töne. Wir befinden uns in den 1960er Jahren. Es gibt Herren, die registrieren das Geschehen rundherum nicht, verrichten ihr Geschäft und verschwinden wieder. Andere wiederum verharren länger, streunen herum, blicken sich viel zu lange an, fassen sich auch an oder ziehen sich zu zweit auf eine der Klokabinen zurück. Auf einen Mann fokussieren wir, Hans. 45, Schnauzbart, Mütze, unscheinbares Äußeres, aber wache, aufmerksame Augen in markantem Gesicht. Er wäscht sich die Hände und schaut in den Spiegel und uns damit direkt an. Die dilettantisch geführte Kamera verbirgt sich offenbar hinter dem Spiegel. Hans ist ein umtriebiger Gast hier, sucht und findet ständig Blickkontakt zu Interessierten, geht zu den Pissoirs, stellt sich neben einen Mann. Blicke, dann fasst man rüber, einer zum anderen. Neuer Tag. Wieder fängt das stumme Filmmaterial das klandestine, sexuelle Treiben von Hans ein. Er trifft sich mit einem weiteren Mann in der Ecke hinten. Sie zeigen sich ihre Schwänze, wichsen sich verstohlen gegenseitig. Wenn jemand das Klo betritt, werfen sie gestresste Blicke über die Schulter. Blitzkader, grelles Weiß im pulsierenden Hell. Neuer Tag. Ein junger Mann, Leo, 30, Anzug, Krawatte, betritt das Klo. Hans schaut dem unsicher und verschüchtert wirkenden Mann hinterher. Dann treffen sich ihre Blicke. Der junge Mann zieht sich in eine der Kabinen zurück. Hans schaltet das Wasser ab, zögert noch einen Moment. Dann dreht er sich um und geht auf jene Klokabine zu. Probiert die Tür, unversperrt. Er verschwindet in der Kabine, Tür zu. Viel können wir hier zwar nicht erkennen, aber unterm Türschlitz sieht man alsbald die Hosen zu den Knöcheln fallen. Einer kniet sich vor den anderen hin. Es dauert nicht lange und die Kabinentür geht wieder auf. Der junge Mann verlässt eilig das Klo. Hans schaut ihm kurz nach. Dann kommt er auf die Kamera zu, schaut in den Spiegel und uns in die Augen. Ja, das ist die erste Szene des Films. Ich springe jetzt mal in Szene Nummer 39. Hans ist schon eine Weile im Gefängnis, es springt ja immer so ein bisschen in den Zeitebenen. Und das ist jetzt 1945 und er ist mit seinem Zellengenossen Viktor, dem verurteilten Mörder, da. Und Viktor hat bemerkt, dass Hans hier auf der Innenseite des Arms so eine Nummer eingraviert hat. Und es stellt sich heraus, dass es von den Nazis, als er im Konzentrationslager war, eine Häftlingsnummer. Und Viktor bietet ihm an, die überzustechen. Ein neues Tattoo. Und in dieser Szene sieht man, wie er ihm das übersticht. Zelle Viktor und Hans, 1945. Die Köpfe zusammengesteckt. Es tut gut, diese Nummer verschwinden zu sehen. Hans starrt die Nadel an. Die schwarzen Schlieren, die Viktor mit seinem Daumen, den er ab und zu abschleckt, wegstreift. Der Rauch von Viktors Zigarette, die der seitlich im Mundwinkel hängen hat, brennt Hans im Auge. Er kann Viktors Schweiß riechen. Hans schaut von der Nadel, die da seine Haut malträtiert, auf Viktors Finger. Diese Pranken, diese kräftigen Hände, Viktors Arm, den eine Tätowierung zieht. Plötzlich sagt Hans: Was ist das? Viktor schaut auf, scheint über Hans' Wortmeldung kurz irritiert. Hans meint eine Tätowierung, die Viktor am Arm trägt. Jugendsünde, sagt er. Und was stellt es dar? Was es darstellt? Viktors verständnisloser Blick. Hans dreht den Kopf und versucht es sich aus Viktors Perspektive anzusehen. Nein, er kann sich keinen Reim auf diese Tätowierung machen. Viktor sagt: Meine erste, aber erkennen tut man's. Hans offenbar nicht. Willst du mich verarschen? Viktor wird aggressiv. Du sagst mir jetzt, was das ist. Schritte. Mehrere Personen, beide schauen erschrocken. Eilig packt Viktor die Sachen weg. Hans zieht sich den Ärmel nach vorne und wechselt zackig rüber auf seine Pritsche. Sie horchen. Die Wärter draußen bleiben stehen, wollen aber in eine andere Zelle, wie man hört. Irgendwo nebenan gibt es Stress. Zum Glück nicht hier bei uns. Irgendwann knallt eine Zellentür und die Wärter ziehen weiter an unserer Zelle vorbei. Ihre Schlitte klingen in die Entfernung davon. Hans zieht vorsichtig den Ärmel seines Gefangenenhemdes wieder nach hinten, kommt zu Viktor auf die Pritsche rüber, während Viktor seine Utensilien wieder raussucht. Viktor setzt seine Arbeit fort. Für Hans scheint jeder Stich eine Wohltat zu sein. Er starrt nur auf die Nadel, die seine Haut verletzt. Die eine Ziffer, die schon ganz unkenntlich ist. Viktor sagt: Wie lange kriegt man eigentlich für sowas? Du weißt schon, wegen dem du da bist. Hans sagt: 18 Monate. Ah, das geht sich aus, bis dahin schaffe ich's. Viktor lacht hustend. Ich bleib aber nur 4, sagt Hans. Wieso das? Viktor betrachtet kurz sein Machwerk. Dann tunkt er die Nadel in die Tinte, macht weiter. 14 habe ich schon. Viktor schaut fragend auf, er versteht nicht. Im Lager, 4 sind noch übrig. Viktor starrt Hans an. Reststrafe. Reststrafe? Viktor braucht noch einen längeren Augenblick, bis er sich einen Reim gemacht hat. Dann sein ungläubiger Blick, hat er das richtig verstanden? Die stecken dich vom KZ in den Bau? Ja? Echt jetzt? Viktor stößt einen geradezu anerkennenden Pfiff aus, starrt Hans länger an, verblüfft, respektvoll, jedenfalls etwas länger starrt er. Arbeitet dann aber schon wieder weiter, versunken. Hans verfolgt Viktors Handgriffe. Irgendwann: Ich könnte mir das nicht vorstellen. KZ? Ohne Weiber. Gewöhn dich lieber dran. Abrupt hält Viktor inne, starrt Hans fassungslos an. Halt deine Scheißfresse, sagt Viktor. Er wirft die Tätowiernadel beiseite. Was weißt du schon von Weibern? Hasserfüllt stößt er Hans von der Pritsche. Hans überrascht Viktors vehemente Reaktion. Dann erst versteht er, was das mit den Weibern eigentlich bedeutet. Ich bleib nicht lebenslang, sicher nicht. Klar. Verpiss dich. Hans wechselt auf seine Pritsche rüber, verhält sich lieber ruhig und demütig, denn Viktors aufbrausende Attitüde ist nicht zu unterschätzen. So, jetzt springe ich in Szene 84 des Drehbuchs. Das ist jetzt eine Szene zwischen Hans und Oskar. Oscar ist ja eigentlich sein Freund gewesen in der freien Welt, wenn man das so sagen kann. Und die sind jetzt gerade in so einem Käfig draußen, wo man manchmal reingeschmissen wird, wenn man gegen irgendwelche Regeln verstoßen hat, irgendwas Disziplinmäßiges. Nebenhof. Außen Nacht. Hans hockt im harten Lager, wartend und nervös rauchend an die Mauer gelehnt, er horcht. Dann das entfernte Tor, ein bekanntes Geräusch und ein Nachtwärter sperrt die Tür auf, stößt Oskar herein, schließt dann wieder ab. Hans muss warten, bis der Wärter endlich weg ist. Erst dann steht er sofort auf und kommt auf Oskar zu, umarmt ihn fest und lange und sagt: Der Gesandte Gottes. Oskar muss kurz schmunzeln, dann wirkt es aber wieder seltsam distanziert. Hans nimmt ihn bei der Hand, führt ihn an den an der Wand kauernden anderen Anwesenden vorbei, in eine ruhige Ecke. Da hocken sie sich hin. Hans ist aufgeregt und voller Freude, Oskar endlich wiederzusehen. Oskars Blick bleibt unsicher. Oskar sagt: Was wird das, Hans? Hans will Oskar nicht verstehen. Was meinst du? Was willst du? Hans verstörter Blick: Was ich will? Ja. Weißt du, wie das klingt? Hans ist entsetzt. Oskar schaut weg. Hans muss sich erst fangen. Verdammt scheiße klingt das. Ja, was soll ich denn sagen? Ein Stöhnen aus der Umgebung. Schnauze da drüben! Hans und Oskar verstummen für einen Augenblick, dann reden sie leise weiter. Ja, was sollen wir denn machen? Alles. Oskar sagt nichts. Alles, was wir wollen. Das habe ich gesehen. Ja, wir hatten eben Pech, sonst nichts. Das passiert uns überall. Einen Augenblick lang herrscht bedrückte Stille. Nächstes Mal sind wir vorsichtiger. Sollen wir gar nicht mehr aus der Wohnung gehen? Na, von mir aus. Wir können nicht zusammenleben, Hans. Doch, nein, die sperren uns wieder ein. Ja, aber Hauptsache, wir sind zusammen. Ich kann das nicht. Hans ist verstummt. Er ist zornig und traurig. Angespanntes Schweigen. Oskar reicht Hans die Zigarette retour. Hans schließlich: Wir können weggehen. Oskar schaut zu Hans: Weggehen? Ja. Oskar versucht leise zu reden, aber schafft es nicht ganz. Ja, wohin denn, verdammt? Hans zögert einen Augenblick, dann: In die DDR. Oskar weiß nicht, wie er dreinschauen soll. Die DDR? Ja, die sperren einen nicht ein. Du willst in die DDR flüchten? In die DDR? Oskar muss lachen. Entschuldige, Hans. Du lachst mich aus. Nein, tue ich nicht. Hans schaltet auf stur. Komm, Hans, lass uns nicht streiten. Ich streite nicht, ich mache Vorschläge. Die Überforderung steht auch Hans ins Gesicht geschrieben. Im Gegensatz zu dir. Längeres Schweigen. Oskar streckt plötzlich seine Hand aus, nimmt Hans zu sich, versöhnlich, und Hans lässt das zu. Hände, die sich berühren in der ratlosen Stille. Ich lieb dich, Oskar. Oskar umarmt Hans, auch um sein Gesicht zu verbergen. Oskar muss seine Tränen unterdrücken. Er streicht Hans über den Kopf, sein Gesichtsausdruck wirkt im nächsten Moment ernst und seltsam entschlossen. Ja, ein paar Szenen später bringt sich Oskar um. Er springt von einem Dach. Wir springen in die Szene 101 vom Drehbuch. Das sind die 60er Jahre, da hat jetzt Hans den Leo kennengelernt, den Lehrer, und es entwickelt sich eine Romanze, eine kleine Affäre, und als Leo ins Gefängnis kam, die wurden ja auf dieser Toilette erwischt, hat er angegeben, dass er gezwungen wurde zu diesen widernatürlichen Handlungen, damit er nicht ins Gefängnis muss, wurde ihm aber nicht geglaubt. Und Hans hat jetzt aber so einen Wisch unterschrieben, wo er das bestätigt, weil er möchte Leo retten. Er möchte, dass der nicht so endet wie sein Ex-Freund. Und jetzt sind sie im Gefängnisbus auf dem Weg zum Gerichtssaal, wo die das dann nochmal aussagen sollen. Gefängnisbus, innen Tag. Leo sitzt schon im Kleinbus mit den vergitterten Fenstern. Der Motor läuft, das Heck ist offen. Sie bringen auch Hans in Zivil und Handschellen rein. Hans bückt sich in den Wagen und lässt sich Leo gegenüber nieder. Der Justizwachtbeamte zieht die Hecktür zu, haut gegen die Trennwand zwischen Fahrerkabine und Heck und als er sich hinsetzt, geht die Fahrt schon los. Leo schaut zu Hans. Der schaut raus. Leo wirft einen Blick zum Beamten, dann wieder zu Hans, zögert. Er beugt sich etwas nach vor. Zu Hans. Warum machst du das? Hans, sachlich. So wolltest du es doch. Nein, ich wollte es anders. Anders gibt es nicht. Hans wirkt ruhig und bestimmt. Leo verzweifelt. Hans erklärt es Leo. Du gehörst nicht hierher. Und du? Für mich macht es keinen Unterschied. Du bist Lehrer. Bedrückt schaut Leo zum vergitterten Fenster raus. Seine Augen springen, vielleicht nur der vorbeiziehenden Häuser wegen, nervös hin und her. Du kannst wieder unterrichten. Dann ist es einfach aus? Es war nie was. Leo schaut doch wieder zu Hans. Das meinst du nicht wirklich? Hans' Haltung verändert sich nun. Er zögert, wie vor einem Angriff. Er mustert Leo von oben bis unten, das Hemd, den Polunder, die helle Stoffhose, die Schuhe. Nein, leider, ich muss passen. Was? Nicht einmal jetzt erinnere ich mich an dich. Leo ist verstummt, starrt Hans lange und unbeweglich an, schaut dann abrupt und verbissen zum Fenster heraus. Seine Augen beginnen nun wirklich zu zittern. So, jetzt noch eine der allerletzten Szenen aus dem Drehbuch, Szene 129. Hans ist raus aus dem Gefängnis, weil der Paragraph 175 reformiert wurde und Männer über 21 nicht mehr unter Strafe sind, wenn sie sich untereinander lieben. Deswegen darf er jetzt erstmal raus. Bar, große Freiheit. Also so heißt die Bar. Innen, Nacht. Eine schummrige, gut besuchte Bar. Es fällt auf, dass nur Männer diversen Alters zugegen sind. Euphorische Junge, die herumstreifen und Ältere, die an den Tischen hocken. Teilweise tragen die Männer farbige Tücher in der Arschtasche ihrer Jeans, sogenannte Hanky-Coats, die sexuelle Präferenzen, Positionen signalisieren. Blicke werden unentwegt ausgetauscht. Hans geht an die Theke, bestellt sich was zu trinken und kriegt es vom Barmann gereicht. Er saugt die gelöste Atmosphäre hier auf. Immer wieder verschwinden Männer nach hinten und kommen lange nicht mehr daher. Irgendwann erhebt auch Hans sich von seinem Barhocker und marschiert durch den Laden, vorbei an diversen Typen, die ihre Freiheit hier genießen und tun und lassen, was sie wollen. Hans folgt jemandem nach hinten zu einer Treppe, die nach unten führt. Blicke fordern ihn auf, zu folgen. Hans steigt also die Treppe abwärts. Weitere Männer begegnen uns. Wir gelangen in einen sogenannten Dark Room. Männer streunen hier herum. Es wird nicht gesprochen, aber geschaut und berührt. Labyrinthische Wege in schwaches Licht getaucht. Körper, die sich grußlos begegnen, anfassen. Wir cruisen durch die Dunkelheit. Unverputztes Mauerwerk, mitten am Weg auf einmal ein Pissoir, ohne Toilette drumherum als Fetisch, Augen, die uns taxieren, flüchtig, streifend. Vorbei an finsteren Nischen, engen Zellen ähnlich, Löcher in der Wand und in Türen, durch die man sich befriedigen kann, Verließe, in denen sich Männer miteinander vergnügen, Gitterstäbe, die nicht trennen, sondern verbinden. Hans bewegt sich durch verwinkelte Gänge und Sackgassen, in denen wir weiteren Männern beim Sex begegnen. Wir dringen tiefer in diesen seltsamen Raum hier vor. Das Herz des Dark Rooms. Jenes schwarze Loch, auf das all die Männer rund um Hans zuströmen und das sie alle nach der Reihe verschluckt. So irgendwann auch Hans. Ein großes kollektives Stöhnen. Schwarz. Aus welchem sich aber irgendwann wieder Umrisse schälen. Hans tritt hervor und lässt die Dunkelheit hinter sich, bewegt sich ans Licht. Das ist fast die letzte Szene. Wer den Film noch nicht gesehen hat, danach kommt noch eine überraschende Wendung. Ja, vielleicht noch als Information, also dieser Paragraph wurde 175 wurde 1969 reformiert, aber abgeschafft wurde er erst 1994, also so lange ist er tatsächlich im Gesetz geblieben. Ja, schade. Ja. Vielen Dank.